Ich verrate Ihnen was. Von Evelyn Braun. Gelesen von Sina Dresp. Kriminalkommissar Frank Balke nippte an seinem extra starken Kaffee, als er bei der Gruppe Schaulustiger ankam. »Hey, aus dem Weg da! Haben Sie denn nichts Besseres zu tun, als hier rumzustehen?« schimpfte er, als er ein paar Leute zur Seite schob. Er war schon seit fast 12 Jahren bei der Mordkommission und hasste es jedes Mal, wenn sich die Menschen wie Aasgeier auf einen Mord stürzten. Es war doch erst 4 Uhr morgens. Wie schafften es die Leute eigentlich immer so schnell aufzutauchen? Dass die Leiche ausgerechnet neben dem hiesigen Asylantenheim gefunden wurde, machte die Sache auch nicht besser. Er drückte seinen Kaffee einem Mann in die Hand und tauchte durch die Absperrung durch. Den verwunderten Blick des Mannes sah er nicht mehr. Am Tatort befanden sich bereits die Spurensicherer und sein Kollege Robert Nord. Robert blickte nervös zu den Schaulustigen. Er war erst seit einem knappen Jahr bei der Mordkommission und war vieles noch nicht gewöhnt. Wie so oft fragte sich Balke, wie der schreckhafte Robert es eigentlich in die Mordkommission geschafft hatte. »Also, Robert, wie sieht's aus?« Sofort wandte dieser etwas schuldbewusst den Blick von den Schaulustigen ab und holte seinen Notizblock heraus.
Vorhin ging ein Anruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge hatte einen Flüchtling bei dem Opfer, Matthias Kreit, gesehen. Kreit hatte eine Schusswunde in der Brust. Laut dem Gerichtsmediziner ist er seit ungefähr 2 bis 4 Stunden tot, was zur Aussage vom Zeugen passen würde. Der Zeuge war Christian Schulz. Er meinte, er sei in der Nähe spazieren gegangen und habe einen Schuss gehört. Danach sei er sofort hierher gelaufen. Nach dem Flüchtling wird bereits gesucht. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Jani Ismail. Er hatte auch die Pistole in der Hand, ließ sie allerdings fallen, nachdem er Schulz erblickte. Wir haben seinen Namen durch seinen Asylantrag bekommen. Da muss man ja auch die Fingerabdrücke abgeben.
Nachdenklich schaute Kommissar Balke den Spurensicherern zu, die eine Plane über den Toten legten. Er konnte nur noch den vom Regen ausgewaschenen Blutfleck des Mannes sehen, bevor die Plane ihn zudeckte. Der Fall war interessant. Matthias Kreit besaß eine lokale Kneipe und war ein bekannter Rechtsextremer und hatte die meisten Anti-Asylantenheim-Proteste geleitet. Und Christian Schulz war ein Kandidat für die anstehende Bürgermeisterwahl. Er hatte auch große Teile des Asylantenheimes finanziert. Grübelnd kratzte sich Balke an seinem Kopf. Hatte dieser Jani sich vielleicht rächen wollen, als er eine Chance hatte?
»Ich will erst noch einmal mit diesem Schulz reden. Ist er noch da?«
»Beim Polizeiwagen da drüben.«
Christian Schulz war ein sportlicher Mann, der etwa Mitte 30 war. Er hatte ein gewisses Maß an Bekanntheit erreicht, nachdem er einen Anschlag auf das Asylantenheim verhindert hatte. Im Moment starrte er jedoch nur auf seine Schuhspitzen und hatte die Arme verschränkt.
»Tach, mein Name ist Kommissar Balke. Sie haben also die Leiche gefunden und den möglichen Täter gesehen?«
Erschrocken fuhr Schulz auf, fasste sich jedoch sogleich wieder und nickte.
»Ja, das bin ich. Aber ich habe Ihrem Kollegen doch bereits alles erzählt. Und ich bin hier jetzt schon seit einer Ewigkeit. Kann ich nach diesem Gespräch endlich gehen?«
»Natürlich. Aber erzählen Sie mir doch bitte noch einmal alles. Ich würde es gerne aus erster Hand hören.« Der Mann seufzte, fing dann jedoch an zu erzählen.
»Also, ich habe um circa 1:30 einen Spaziergang gemacht, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Vermutlich einfach die Nervosität vor der Wahl, als ich einen Schuss aus Richtung des Asylantenheimes hörte. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass womöglich ein zweiter Angriff auf das Heim stattfand, nachdem der Polizeischutz aufgrund der Kosten abgezogen werden musste. Das muss so um 1:45 gewesen sein. Es hat gerade geregnet. Als ich also beim Heim ankomme, sehe ich den armen Matthias und eine Gestalt, die abhaut. Ich dachte erst gar nicht, dass er tot sei, habe aber natürlich gleich die Polizei gerufen.«
»Verstehe. Falls was sein sollte, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.«
Als Schulz unter dem Band durchtauchte, beäugten ihn die Schaulustigen neugierig und begannen sofort, ihm Fragen zu stellen. Einer zückte sogar sein Handy, um ein Foto zu schießen, ließ es jedoch sein, nachdem ihn Balke wütend anbellte. Entnervt wollte er zurück zu seinem Partner gehen. Als er jedoch sah, dass dieser mit ein paar anderen Polizisten zusammen versuchte, die Schaulustigen und die inzwischen angerückten Journalisten abzuwimmeln, ging er lieber zum Asylantenheim. Inzwischen waren die Lichter angegangen und er konnte an den Fenstern die Einwohner sehen, die ihn besorgt beobachteten. Balke winkte und rief:
»Spricht wer Deutsch?«
Keine Antwort, und sie blickten sich besorgt an.
Does someone speak English or German? I'm from police.
Ein junger Mann hob die Hand.
A bit.
Yeah, me too. My English is not so good. Can I ask you something? Can you come out?
Der junge Mann zögerte, verschwand dann allerdings und trat kurz darauf aus der Tür. Balke kam ein wenig näher, merkte jedoch, dass der junge Mann sich nicht wohlfühlte und blieb stehen.
My name is Frank Balke, and your name?
Habib.
Hi, Habib. Do you know who Yani is?
Sure, he is my friend. What happened? Balke zögerte, fuhr dann jedoch fort.
We are searching for him. He maybe knows something about a murder. When did he left?
Der junge Mann wurde aschfahl und seine Augen weiteten sich. Jedoch fasste er sich schnell wieder und ballte die Fäuste.
Yani would never do that. Don't worry, we are only...
You always blame us. We are just escaping. Why do you always have to blame us? He would never do anything like that.
Plötzlich drehte sich der Mann um, rannte die Stufen zur Türe hinauf und knallte die Tür zu. Fluchend drehte Balke sich um und ging zurück zum Tatort. Hey Robert, organisier einen Übersetzer und befrag die Asylanten. Am nächsten Tag befanden sich Balke und sein Partner auf dem Polizeirevier und wollten eigentlich gerade die zusammengetragenen Beweise und Befragungen durchgehen, als eine Durchsage ertönte.
Beim Asylantenheim gibt es eine unangemeldete Demo. Wir brauchen dort sofort Verstärkung.
Sie ließen alles stehen und liegen und fuhren mit. Vor Ort war eine Gruppe von etwa 20 Leuten versammelt, die Steine und brennende Hölzer auf das Asylantenheim warfen. Die 4 Polizisten vor Ort konnten sie kaum im Zaum halten. Sofort machte sich das angerückte Kommando daran, die Leute zurückzudrängen, die wütend aufschrien.
»Schick ein paar Leute auf die andere Seite des Hauses!«
»Was?« Nord wandte sich zu Balke, doch der war bereits dem Einsatzteam gefolgt und zum Heim durchgedrungen. Als Balke an der Tür ankam, musste er sich ducken, um einem Stein auszuweichen. Er hämmerte an die Tür und ein Mann mit von Panik verzerrtem Gesicht öffnete. Der Kommissar schob sich an ihm vorbei in den Gang, in dem sich alle Einwohner versammelt hatten. Angsterfüllt starrten sie ihn an. Man konnte den Lärm von draußen immer noch hören. Er winkte und zeigte auf die andere Seite des Hauses.
»Ihr müsst aus den Fenstern über die Feuertreppe das Haus verlassen!«
Erst rührte sich keiner. Doch dann stand Habib auf.
»But Mr. Schulz told when we got here that we should stay in here.« »Ist mir egal, they're throwing burning things. Get out!«
Habib zögerte, wandte sich dann allerdings zu den anderen Leuten und sagte etwas in einer Sprache, die Balke nicht verstand. Sie standen sehr zögerlich auf und musterten Habib und den Kommissar skeptisch. Doch als plötzlich ein Fenster zerbarst, liefen alle los. Balke kletterte als letztes aus dem Fenster, rutschte auf der nassen Feuertreppe aus und landete plump auf seinem Hintern. Robert und ein Team Einsatzkräfte warteten bereits auf sie und führten dann die Leute sofort weg. Nur Habib blieb unsicher stehen und drehte sich zu Balke. Er fühlte sich sichtlich unwohl und hatte sich schon wieder halb umgedreht, als er etwas sagte. »After the rain.« Dann verschwand er mit den anderen. »Keine Sorge, die werden in das Café von Frau von Öveste gebracht.« Frau von Öveste stand neben ihm, lachte und sagte, »Ach, Robert, ich sagte doch bereits, nennen Sie mich Isabel!« Der hochrote Robert setzte bereits zu einer Antwort an, doch Balke war schneller.
»Aha, und warum?«
»Naja, ich habe den Tumult gesehen und dachte mir schon, dass die Flüchtlinge schlecht hierbleiben konnten. Aber sie wurde von anrückenden Sirenen unterbrochen. Aber lassen Sie uns das doch woanders besprechen.« Eine halbe Stunde später saßen Frank Balke und sein Partner im leeren Café von Isabel von Öveste. Balke mit einem schwarzen Kaffee und Robert mit einem Stück Himbeertorte. Die Flüchtlinge wurden bereits zurückgebracht und einige Aufwiegler wurden verhaftet oder die Personalien erfasst. Wie sich rausstellte, waren es Freunde des Toten gewesen, die Rache für ihn nehmen wollten. Die meisten waren auch schon beim ersten Angriff auf das Heim beteiligt gewesen. Im Hintergrund lief ein Radio, in dem gerade ein Interview mit Christian Schulz lief. »Es ist nachvollziehbar, dass die Hinterbliebenen Rache wollten, aber es ist nicht in Ordnung, einfach das Flüchtlingsheim anzugreifen. Nur weil ein Flüchtling kriminell war, kann man das nicht einfach auf alle anderen übertragen.«
Balke verzog die Stirn und Robert verschluckte sich fast, als Isabel von Övester auf sie zukam. Ihr folgte ein junger Mann, der die Kapuze seines Pullovers tief in die Stirn gezogen hatte und seine Hand fest um etwas verschlossen hatte. Robert wurde aschfahl und von Övestes bis dahin immer lächelndes Gesicht war angespannt. Doch Balke grinste.
»Jani!«
»Das können Sie nicht machen! Wo sind denn überhaupt Ihre Beweise?« rief Christian Schulz entrüstet, als Robert ihm Handschellen anlegte. Sie befanden sich vor seiner Wohnung und die Nachbarn schauten bereits neugierig. Doch Balke war die Ruhe in Person.
»Das mit dem Wetter ist immer so eine Sache, nicht wahr?«
»Nur weil es hier regnet, heißt das nicht, dass es vorne um die Ecke auch regnet.«
»Sie meinten, es regnete, als sie Kreid gefunden hatten.«
Doch laut der Kaffeebesitzerin gegenüber des Tatortes und den anderen Flüchtlingen hörte es bereits viel früher auf zu regnen.
»Aber das ist doch kein Beweis!«
Schulz war puterrot angelaufen, doch der Kommissar fuhr unbeirrt fort.
»Nein, das nicht.
Aber soll Ihnen was verraten? Die gefundene Eyewatch des Toten mit Ihren Nachrichten schon. Nicht zu vergessen die Geldsumme, die bei Ihnen abgehoben wurde und kurz darauf bei Kreid gefunden wurde.«
»Ich kann mir denken, dass Sie ihn bestochen haben, was?
Um die Proteste anzuzetteln. Damit Sie dann als Ritter in schimmernder Rüstung dastehen konnten, der alle rettet. Aber er wollte mehr, nicht wahr? Deshalb haben Sie ihn umgebracht. Die Waffe haben Sie dagelassen. Das Handy haben Sie auch an sich genommen, doch die Eyewatch haben Sie vergessen. Also sind Sie zurück, um sie zu holen. Aber Jani war schneller. Und Frau von Öveste versteckte ihn. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Jani so etwas tun würde, weil sie ihn vom Helferkreis kannte.
Tja, das mit der Bürgermeisterwahl wird wohl nichts mehr.
Schulz war mit jedem Wort blasser und blasser geworden. Als er zum Polizeiauto geführt wurde, war er kreidebleich und sah etwas krank aus. Von der anfänglichen Wut war nichts mehr zu sehen. Balke schüttelte nur den Kopf und seufzte.
Mensch, Robert! Gut, dass wir den Kerl gekriegt haben, bevor er womöglich Bürgermeister geworden wäre.
Wie sieht's aus? Hast du jetzt schon ein Rendezvous mit Frau von Öveste?
Über Roberts hochroten Gesichtsausdruck und sein Gestammel musste Frank Balke innerlich grinsen. Das war »Ich verrate Ihnen was« von Evelyn Braun. Gelesen von Sina Dresp.